Ägypten, Rama und Nazareth. Das sind vier Orte, die etwas mit der Geburt Jesu, mit seiner Kindheit zu tun haben. Von daher habe ich heute mal eine Karte mitgebracht. Die dürft ihr gerne anmachen. Und auch meinen Bibelatlas, wenn jemand noch was nachschlagen möchte. Ein bisschen Erdkunde, aber vielleicht noch mehr Himmelskunde über das, was Gott verheißen hat und was er in der Weihnachtsgeschichte erfüllt. Bethlehem, Ägypten, Rama und Nazareth. Ich hoffe, die sind hier so ein bisschen zu erkennen, zum Teil versteckt. Die werden im Alten Testament mit Verheißungen verknüpft. Und deswegen passt es zu unserer Reihe verheißungsvoll. Es sind Verheißungsorte, zu denen Verheißungsworte gehören. Bei Matthäus 2 in der Weihnachtsgeschichte tauchen diese vier Orte wieder auf und auch die Verheißung dazu. Als Zitate. Matthäus zitiert aus dem Alten Testament und bringt diese alten Verheißungen mit der Geburt und dann mit der Kindheit Jesu zusammen. Wenn Matthäus 2 ein Film wäre, dann vermutlich kein Kinderfilm. Zumindest wenn alles verfilmt werden würde, sondern eher FSK 12, vielleicht auch FSK 16. Denn es geht um Gewalt, um Mord an Kindern, um Trauer, um Verlust, um Flucht. Die Geburt Jesu und die Umstände vor allem dabei, die waren nicht friedlich und auch nicht niedlich und idyllisch. Die waren eher ziemlich verstörend zum Teil. Und trotzdem nennt Matthäus sie in seiner Geschichte, in Matthäus 2. Warum? Heike Hirsch hat letzte Woche hier gesagt, wenn ich Verheißungen in meinem Leben erkennen will, dann muss ich sie kennen. Dann muss ich Gottes Wort kennen, damit ich, wenn es passiert im Leben, es auch erkennen kann. Die Zitate bei Matthäus tauchen auf, weil er damit an das Vorwissen seiner Leser anknüpft. Er hat als Jude sein Evangelium, sein Bericht über Jesus vor allem für ein jüdisches Publikum geschrieben. Deswegen verknüpft er die alten Verheißungen, die bekannt waren bei den Juden, um deutlich zu machen, Jesus ist jetzt dieser, von dem die alten Verheißungen sprechen. Die Umstände sind jetzt die, die genannt werden im Alten Testament. Jesus ist tatsächlich der zukünftige Messias. Und deswegen holt er als Beweis die alten Zitate raus. Im ersten Kapitel schreibt Matthäus so eine Art Urkunde für Jesus aus, nämlich seinen Stammbaum, seine gesamte Herkunft. Es ist eine Auflistung von Namen, was ein bisschen merkwürdig scheint, aber das war für die Juden sehr wichtig zu sehen, das ist die Linie der Menschen, der Männer und Frauen, der Könige, der Vorfahren von Jesus und deswegen ist Jesus genau an diesem Punkt richtig. Im zweiten Kapitel bezieht sich Matthäus dann auf Orte und Worte, die wir uns heute angucken. Im Vergleich zu den anderen Evangelien ist das ein großer Unterschied. Markus hat eher für Heidenchristen geschrieben. Markus ist auch eher ein griechischer Name, Matthäus ein jüdischer. Und bei Markus beginnt sein Evangelium nicht mit Jesus Geburt, sondern mit Johannes dem Täufer und der Taufe Jesu. Da steigt er ein und er lässt die Geburt einfach ganz aus. Lukas macht es sehr genau. Er war Arzt, vielleicht auch deswegen, also er ist sehr wissenschaftlich und korrekt rangegangen und hat sein Evangelium eher für Nichtjuden geschrieben. Auf Fakten und auf Zeugen hat er sich berufen. Deswegen gibt es da vielleicht auch so viele Details zur Geburt. Details, auf die wir schließen können, dass Jesus nicht in einem Stall zur Welt gekommen ist, dass es keine drei Könige gab, Ochs und Esel auch eher hineininterpretiert wurden. Ihr kennt das. Johannes als vierter Evangelist, der hat sein Buch eher geschrieben für gläubige Christen. Da gibt es nur einen ganz, ganz kurzen Bericht zur Ankunft Jesu. Vor zwei Wochen hat Michael Held das hier erwähnt, nämlich, da steht es, er, das Wort oder Logos, wurde Mensch. Punkt. Das ist bei Johannes die Weihnachtsgeschichte. Gucken wir in Matthäus 2 rein. Jesus wurde in Bethlehem in Judäa geboren. Zu dieser Zeit war Herodes König. In Kapitel 1 schreibt er direkt von der Geburt, jetzt sind wir schon sozusagen nach der Geburt im Geschehen. Da kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem. Sie fragten, wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Osten gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm alle in Jerusalem. Er rief zu sich alle führenden Priester und Schriftgelehrten des Volkes. Er fragte sie, wo soll der Christus geboren werden? Sie antworteten ihm, in Bethlehem, in Judäa. Denn im Buch des Propheten steht, du, Bethlehem, im Lande Juda, du bist keineswegs die Unbedeutendste unter den Städten in Juda. Denn aus dir wird der Herrscher kommen, der mein Volk Israel wie ein Hirte führen soll. Später rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich. Er erkundigte sich bei ihnen ganz genau nach der Zeit, wann der Stern erschienen war. Dann schickte er sie nach Bethlehem und sagte, geht und sucht überall nach dem Kind. Wenn ihr es findet, gebt mir Bescheid. Dann will auch ich kommen und es anbieten. Die Sterndeuter fanden Jesus, beteten ihn an und gaben ihm ihre Geschenke. Weiter in Vers 12. Gott befahl ihnen im Traum, geht nicht wieder zu Herodes. Da erschien Josef ein Engel im Traum, der sagte, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Bleibe dort, bis ich es dir sage, denn Herodes wird das Kind suchen, um es zu töten. Daraufhin stand Josef mitten in der Nacht auf. Er nahm das Kind und seine Mutter und zog mit ihnen nach Ägypten. Dort blieb er bis zum Tod von Herodes. Dadurch ging in Erfüllung, was Gott durch den Propheten gesagt hatte. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Herodes merkte bald, dass ihn die Sterndeuter getäuscht hatten. Da wurde er sehr zornig. Er ließ in Bethlehem und in der Umgebung alle Jungen töten, die 2 Jahre und jünger waren. Das entsprach dem Zeitraum, den er von den Sterndeutern erfragt hatte. Damals erfüllte sich, was Gott durch den Propheten Jeremia gesagt hat. Geschrei ist in Rama zu hören, Weinen und lautes Klagen. Rahel weint um ihre Kinder. Sie will sich nicht trösten lassen, denn die Kinder sind nicht mehr da. Herodes war gestorben, da erschien Josef in Ägypten im Traum ein Engel des Herrn. Der sagte, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und geh in das Land Israel. Denn alle, die das Kind umbringen wollten, sind tot. Josef stand auf, nahm das Kind und seine Mutter und kehrte in das Land Israel zurück. Er hörte, dass nun Archelaus König über Judäa war, anstelle seines Vaters Herodes. Deshalb fürchtete sich Josef, dorthin zu gehen. Im Traum bekam er eine neue Anweisung von Gott. Daraufhin zog er in das Gebiet von Galiläa. Dort ließ er sich in der Stadt Nazareth nieder. So ging in Erfüllung, was Gott durch den Propheten gesagt hat. Er wird Nazoräer genannt. 4 Orte, 4 Verheißungen oder 4 Prophetien zur Erzählung von Jesu Geburt. Die erste Verheißung, die Matthäus hier zitiert, kommt aus Micha 5, Vers 1. Du aber, Bethlehem, bist zu klein, um zu den Landstädten Judas zu zählen. Doch aus deiner Mitte soll einer kommen, der der Herrscher sein wird in Israel. Seine Wurzeln reichen zurück bis in die Urzeit. Seine Herkunft steht von Anfang an fest. Auch hier bezieht sich Matthäus wieder auf den Stammbaum Jesu und auf das Wort aus Micha 5. Diese Prophezeiung war bekannt. Die Schriftgelehrten, die Theologen der damaligen Zeit, die zitieren diesen Vers, als Herodes sie konsultiert. Herodes war erschrocken, er war irritiert, er war verwirrt. Er war nicht besonders beliebt bei den Juden. Er war zwar dem Namen nach ein Jude, aber er war keiner von ihnen. Und ein neuer König würde ihn noch mehr in Schwierigkeiten bringen, als er eh schon in Schwierigkeiten war. Aber nicht nur Herodes war erschrocken, auch Jerusalem. Also war das anscheinend mehr als nur der Herrscher, der hier Angst hatte. Es gab eine Zusammenkunft, eine Konferenz, eine, weiß ich nicht, ein großes Meeting, wo beraten werden musste, wie mit dieser Information umgegangen werden kann, dass ein neuer König geboren werden soll. Diese Information kam von Wissenschaftlern, von Sterndeutern von außen, die nach Jerusalem gekommen waren. Sie zitieren Micha, weil sie das daran erinnert: Aus dir, Bethlehem, wird ein Großer kommen. Als Micha das geschrieben hat, ungefähr 600 Jahre vor Jesu Geburt, war das Volk Israels zerstritten. Schwach, die Dynastie, die Königslinie von David war anscheinend bedeutungslos. Innerhalb des Landes, unter den Menschen, gab es Unruhen, es gab politische Unsicherheit, Korruption. Von draußen bedrohte eine Supermacht das Land, die Assyrer. Die waren bekannt für ihre Brutalität und sie wollten das Land angreifen, um selber zu expandieren. Einige Jahre später, nach dieser Prophetie, wurde auch das Nordreich zerstört. Viele Israeliten wurden ins Exil geführt. Dazu litten die Menschen untereinander unter sozialer Ungleichheit, religiöser Gleichgültigkeit und sie hatten das Gefühl, Gott hat sie verlassen. Das heißt, die Umstände waren alles andere als rosig. Sie hatten Angst um ihre Zukunft, um ihr Leben. Die Frage war, gibt es überhaupt noch Hoffnung? Und wenn ja, wer kann sie uns geben? In diese Situation spricht Micha hinein, mit einer komischen Verheißung. Rettung und Heilung kommt nicht von den Mächtigen, weder von der bisherigen Regierung noch vielleicht von einer neuen. Rettung kommt nicht aus der Hauptstadt, aus dem Zentrum. Rettung kommt von diesem kleinen Ort, der nicht so groß und nicht so bedeutend und nicht so bekannt war. Rettung kommt von einer kleinen Stelle, wo es nicht erwartet wird. Eben aus Bethlehem, aus dem Herkunftsort Davids. Klein unter den Tausendschaften von Juda, so heißt es. Micha ist der sechste von den sogenannten 12 kleinen Propheten am Ende des Alten Testamentes. Viel früher geschrieben, vor Jesu Geburt, als die Könige Jotham, Ahas und Hiskia in Juda regierten. Er schreibt viel von Strafen, die angekündigt werden, über Juda, über Samaria, über Jerusalem, aber er schreibt eben auch Verheißungen darüber, dass es wieder gut werden wird, dass die Region, dass die Städte wiederhergestellt werden. Und er hat eben eine Botschaft für dieses kleine Bethlehem, ein anscheinend eher unbedeutender Ort, um zu zeigen, Gott wählt das Kleine, das Schwache, das Unbedeutende, um etwas Großes zu bewirken. Und auch David kam aus Bethlehem. Sie wird ja auch Davids Stadt oder Königsstadt genannt. David ist als Hirtenjunge dort aufgewachsen und wurde später König. Aber jetzt drohte dieser eigentlichen Königsstadt der Niedergang. Gott verspricht und handelt hier etwas anders. Er sagt, nicht aus Jerusalem, aus dem Zentrum wird die Lösung kommen, sondern aus Bethlehem. Gott sieht das Kleine, das vermeintlich Unscheinbare. Und genauso kann es uns heute gehen, dass wir, wenn wir Unsicherheit erleben, wenn wir sehen, wie Supermächte andere Länder bedrohen, wenn wir politisch oder geistlich unsicher sind, wenn Führung fehlt, wenn wir soziale Ungleichheit spüren, so wie damals Micha, dass Gott gerade dann am Werk ist, wenn alles verloren scheint. Die Rettung, die Micha hier verheißt, ist eine geistliche, keine politische. Ein König, der Frieden bringt, Gerechtigkeit und Versöhnung mit Gott. Das kann uns auch heute deutlich machen. Letzte Sicherheit gewinnen wir nicht durch eine bessere Regierung oder eine andere Politik, auch nicht durch eine gute Wirtschaft oder durch Technik, sondern Rettung, die wir brauchen und die uns hilft, die kommt von Gott. Das Buch Micha lohnt sich auch zu lesen. Es schließt mit diesem bekannten Vers, der ein Leitvers fürs Leben sein kann. Es wurde dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir erwartet. Das Rechte tun, Nachsicht mit anderen haben und bewusst den Weg mit deinem Gott gehen. Auch vertont vor vielen Jahren, vielleicht können wir das nochmal rauskramen irgendwann. Eine andere Prophetie, die Matthäus hier zitiert, ist die aus Hosea 11, Vers 1. Als Israel jung war, gewann ich es lieb. Aus Ägypten rief ich sie wie ein Vater seinen Sohn. Hosea ist auch in dieser Reihe der 12 kleinen Propheten, da ist er der Erste. Und er beschreibt hier Israel als das Volk Israel und wie sich Gott daran erinnert, wie er seine Leute aus der Sklaverei in Ägypten geholt hat. Im Exodus unter Mose, unter Mose-Leitung. Mein Sohn ist hier ein Ausdruck, ein liebevoller Ausdruck für sein Volk, für seine Leute. Er sieht Israel wie ein Kind, wie ein Sohn, wie eine Tochter. Und daraus zitiert Matthäus und bezieht diesen Vers auf Jesus. Josef stand mitten in der Nacht auf, nahm das Kind und seine Mutter und floh mit ihnen nach Ägypten. Dort blieb er bis zum Tod von Herodes. Dadurch ging in Erfüllung, was Gott durch den Propheten gesagt hat. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Auch Mose wurde als Säugling in Ägypten gerettet und wuchs dort auf. Das heißt, für ihn, für Mose und für Jesus war Ägypten ein Schutzraum. Hosea weist hier hin auf Jesus als neuer Mose, der die Menschen wieder ins gelobte Land zu Gott führt. Er beschreibt das, Matthäus beschreibt es dann und greift es auf als Erfüllung von diesen alten Worten. Jesus ist der wahre Sohn. Jesus ist derjenige, der wieder zurück zu Gott führt. Das heißt, Gott vergisst seine Kinder nicht. Auch wenn sie sich von ihm entfernen. Auch wenn wir das Gefühl haben, Gott ist weit weg. Gott ist da. Er fragt uns, bist du mir nahe? Willst du mir nahe sein? Darf ich dich rufen? Er ruft dich und mich immer wieder, wie einen geliebten Sohn, wie eine geliebte Tochter. Hier in der Weihnachtsgeschichte redet Gott öfters in Träumen zu Menschen. Wir haben das Wort Gottes, wir können darin lesen. In der damaligen Zeit hatten die Menschen das Wort nicht immer zur Hand. Und wir hören das auch, dass Gott zu Menschen im Traum redet, heute zum Beispiel bei vielen Migranten, die das erzählt haben auf ihrer Flucht, dass sie von Gott in Träumen gehört haben. Gott nutzt Träume und er nutzt sein Wort, um mit uns zu reden, uns zu rufen. Jeremia 31, Vers 15. So spricht der Herr, noch hört man in Rama bitteres Klagen und Weinen. Rahel weint um ihre Kinder. Sie will sich nicht trösten lassen, denn ihre Kinder wurden ihr genommen. Das Volk Israel wurde ungefähr 600 Jahre vor Christus nach Babylon verschleppt. Auch davon wird in Jeremia berichtet. Rama, ein kleiner Ort nördlich von Jerusalem, vermutlich, so ganz genau weiß man das nicht, deswegen ist das hier auch klein hineingefügt. Rama steht hier stellvertretend für die Mütter Israels und Rahel steht stellvertretend für die Mütter Israels, die trauert um die verschleppten und die verlorenen Kinder. Rama deswegen, weil dort die Israeliten für die Gefangenschaft gesammelt wurden und von dort wurden sie deportiert. Das heißt, Rama war der Ort der Deportation und der Klage. Rahel war die Stammmutter von Benjamin und Josef, also von zwei wichtigen Stämmen Israels. Und ihr Weinen drückt diesen Schmerz aus, die Trauer des Volkes über den Verlust der Kinder von ganzen Generationen und auch über die Zerstörung, die im Land eingetreten ist. Ein Weinen, was gehört wird, aber wofür es keinen Trost gibt. Das gibt es auch bei uns, dass einfach nur Trauer und Verlust und Leid da ist, ohne dass Trost helfen kann. Und das gilt es dann auszuhalten. Gott hört es. Und hier heißt es auch, er hört es, aber es heißt nicht, dass er darauf reagiert oder antwortet. Erst später bei Jeremia gibt es dann auch Verse der Verheißung über die Wiederherstellung des Landes, wo Gott verspricht, dass er wieder zurückkehrt und dass die Kinder zurückkehren werden, dass es Hoffnung geben wird. Und Matthäus zitiert eben diesen Vers, als Herodes die Kinder in Bethlehem tösen lässt. Der Teil, der Matthäus 2 als Film eben nicht jugendfrei sein lässt. Herodes tötet die Kinder, um seine Thronansprüche vermeintlich zu erhalten. Und Rahel steht hier für den Schmerz aller Mütter. Und Matthäus schreibt, da wurde erfüllt, was gesagt ist durch den Propheten Jeremia, der da spricht, eine Stimme wurde in Rama gehört, viel Weinen und Klagen. Rahel beweinte ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen, denn sie sind nicht mehr. Ihre Stimme wurde gehört und im Bericht über die Geburt Jesu erfüllt sich dann sehr viel später die Verheißung, dass Gott tröstet und Mensch wird. Aber es heißt eben auch, Trauer darf Platz haben, sogar in dieser Weihnachtsgeschichte. Wo wir selber Trauer und Schmerz erleben, kann uns dieser Vers vielleicht helfen und zeigen, Gott sieht dich und deinen Schmerz. Er hört dich und er verspricht, dass es Hoffnung geben darf. Gott will im Dunklen wohnen, heißt es im Gedicht Die Nacht ist vorgedrungen von Jochen Klepper, was auch als Advents- oder Weihnachtslied vertont wurde. Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern, so sei nun Lob gesungen dem hellen Morgenstern. Auch wer zur Nacht geweinet, der stimme froh mit ein, der Morgenstern bescheinet auch deine Angst und Pein. Jochen Klepper hat diesen Text in einer ganz besonders dunklen Zeit geschrieben, 1937, wo es auch politisch und religiös schwierig bis verwirrt war. Genauso wie die Prophetenworte, die wir gehört haben. Jochen Klepper hat diesem Gedicht einen Bibelvers vorausgeschickt, in dem es darum geht, die Zeiten zu erkennen. Ihr wisst, dass jetzt die Stunde schlägt. Es ist höchste Zeit aufzuwachen. Lasst uns alles ablegen, was die Finsternis mit sich bringt. Lasst uns stattdessen die Waffen anlegen, die das Licht uns verleiht. Mit diesen Worten aus dem Römerbrief, aus dem 13. Kapitel, hat er ganz bewusst, aber auch subtil, die damals aufkommende Nazi-Herrschaft kritisiert, von der er selber und seine Familie bedroht war. Geschichte wiederholt sich und er beschreibt diese Bedrohung und weist auf das hin, auf das Licht, auf Christus, der alleine rettet. Nazareth, der vierte Ort, der wird im Alten Testament nicht direkt benannt als Herkunftsort. Die Verbindung entsteht eher indirekt, einmal durch die Lebensumstände von Jesus, der in Nazareth auch aufgewachsen ist, und durch dieses Wort aus Jesaja 11, Vers 1. Es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Dieser Reis, das ist ein Zweig, oder er ist bei uns zu einem Ros geworden im Lied. Es ist ein Ros entsprungen. Zur Zeit Jesajas war das Königshaus Davids auch politisch und geistlich am Boden. Und David war ein Sohn von Isai. Deswegen dieser Reis aus dem Stamm Isai. Der Stamm, der war anscheinend abgeschnitten, machtlos, tot. Das Bild, was hier aufgegriffen wird in der Prophetie, vom neuen Trieb, der aus diesem alten Baumstumpf wächst, der steht für Hoffnung, für Neuanfang, etwas Neues, was wächst. Gott verspricht, dass aus etwas Totem etwas Neues, Lebendiges wächst, ein neuer Zweig. Und das hebräische Wort für Zweig in diesem Vers ist Neser. Von vielen Bibelauslegern wird es gedeutet als eine Verbindung zum Namen Nazareth. Nazareth, die Stadt, in der Jesus aufgewachsen ist. Und darin sehen wir in dieser Prophetie die Verbindung zu Jesus. Jesus als der verheißene Zweig. Der Zweig aus dem Stamm Davids, deswegen der Stammbaum. Der Zweig, der neues Leben und neue Hoffnung bringt. Matthäus schreibt, Josef ließ sich mit seiner Familie in der Stadt Nazareth nieder. So ging in Erfüllung, was Gott durch die Propheten gesagt hat. Er wird Nazoräer genannt. Und Nazareth war auch nicht eine große, bedeutende Stadt. Im Gegenteil, es hieß, was kann man von da schon Gutes erwarten? Jesus wurde eher dafür verachtet, dass er aus Nazareth kam. Aber auch hier kann Gott wieder diese kleinen Stellen, die kleinen Orte gebrauchen und etwas Großes daraus kommen lassen. Auch da, wo wir vielleicht uns abgeschnitten oder abgestorben fühlen, kann Gott Neues wachsen lassen, wenn wir ihm das zutrauen. Das sind keine fröhlichen Prophezeiungen, die hier zitiert werden. Das sind Verheißungen, die für Leid stehen. Flucht, Kindesmord, Verlust, Trauer, das klingt gar nicht verheißungsvoll. Aber sie stehen eben auch für einen neuen Anfang, in diesem Fall sehr viel später. Die Geburt des Retters, die Rückkehr aus dem Exil und ein neuer Zweig, der wächst. Genauso wie das bei uns sein kann, dass manchmal nach langen Durststrecken wieder etwas Neues und Unerwartetes beginnt, was Gott wachsen lässt. Mit der Reise nach Ägypten wird deutlich, auch wenn sie hier so lieblich und friedlich dargestellt ist in einer sehr alten Darstellung aus dem 14. Jahrhundert, Weihnachten ist auch eine weniger idyllische Migrationsgeschichte. Die Bibel ist voll davon. Von Abraham bis Jesus immer wieder waren Menschen auf dem Weg, auf der Flucht, unfreiwillig unterwegs, von einem Land ins andere. Jesus wurde in der Fremde geboren. Maria und Josef müssen wegen dieser Volkszählung oder einer Steuereintragung unfreiwillig auf Reisen gehen. Sie sind nicht in ihrem Zuhause, als Jesus geboren wurde. Wahrscheinlich kommen sie bei Verwandten unter, aber eben nicht in einer eigenen Unterkunft. Danach müssen sie nach Ägypten fliehen. Das heißt, Jesus beginnt sein Leben als Flüchtling. Erfahrungen, die viele Migranten heute teilen. Über 120 Millionen Menschen sind aktuell auf der Flucht. Im eigenen Land oder auch über Ländergrenzen hinweg, unfreiwillig. Meistens wegen Kriegen, wegen Gewalt, wegen Menschenrechtsverletzungen, genauso wie damals. Auch das ist leider nichts Neues. Jesus kommt zurück aus dem Exil. Er kann neu anfangen, aber nicht in Bethlehem, wo er geboren ist, sondern in Nazareth. Also wieder ein Neuanfang, wieder ungewohnte Umgebung. Genau deswegen kann Jesus sich mit Menschen identifizieren, denen das auch so gegangen ist, die unfreiwillig weiterziehen, wegziehen, vorziehen müssen, auf der Flucht sind. Und das lädt uns ein, damit offen umzugehen, Menschen zu unterstützen, die auf der Flucht sind, die zu uns kommen, die ihre Heimat verlassen mussten. Neben Menschen, die äußerlich auf der Flucht sind, erleben wir auch Menschen, die innerlich auf der Flucht sind, die unfreiwillig heimatlos sind, innerlich rastlos, ruhelos, auf der Suche, die für sich keinen Ort haben, der ihnen Sicherheit gibt. Nicht nur zu Weihnachten, aber da besonders. Auch die sollen, dürfen wir in den Blick nehmen und ihnen Herberge geben. Ich finde diese Verheißungen, die Matthäus hier aufgreift, in der Weihnachtsgeschichte, gibt Weihnachten eine noch tiefere Dimension, mehr als die Geschichte an der Krippe. Nämlich Gott steht zu seinen Zusagen, die er gemacht hat, Jahrhunderte vorher. Weihnachten ist eine Geschichte, wo Verheißungen erfüllt werden. Gott steht zu seinem Wort, auch wenn es lange dauert, manchmal. Und Gott kommt in die Dunkelheit, auch in unsere. Bethlehem war eher ein nicht gesehener, unbedeutender Ort. Ägypten war ein Land der Fremde. Rama ein Ort tiefer Trauer. Und Nazareth ein Ort mit schlechtem Ruf. Gott kommt also dahin, wo es weh tut. Wo es dunkel ist, schwierig, unscheinbar. Und der Name Jesus heißt auch Immanuel. Wir haben das eben gesungen. Auch eine Prophetie, die Matthäus im ersten Kapitel zitiert. Und Immanuel heißt, Gott ist mit uns. Gott mit uns, gerade in diesen Zeiten der Dunkelheit. Und Weihnachtenzeit, Leid und Hoffnung gehören zusammen. Diese Geschichte von Flucht und Trauer und Angst gehört zusammen mit der Hoffnung Gottes. Genauso kann Gott heute in unserem Alltag, in den schwierigen Situationen, Wunder tun. Und Weihnachten lädt uns ein, genau das zu sehen, zu entdecken, Gottes Verheißungen zu kennen, um sie dann zu erkennen und seine Nähe zu suchen. Diese Woche hatten wir Weihnachtspost und da lag dieser Text, vielleicht ist es ein Gedicht, ein Gebet drin, das möchte ich uns vorlesen. Wagt es noch einmal, entdeckt etwas Altes neu und gebt etwas Verlorenes nicht auf. Schaut etwas scheinbar Wertloses liebevoll an und erwartet für Vergangenes die neue Zukunft. Setzt das Zerbrochene wieder zusammen und versucht das Vergebliche erneut. Lasst inmitten der Nacht ein Licht hinein und bringt die Dunkelheit zum Strahlen. Lasst die Hoffnung neu aufflammen. Seid arme Hirten und heilige Weise zugleich. Kniet nieder vor einer Krippe. Und schaut genau hin und atmet auf. Denn euch ist heute der Heiland geboren. Gott macht noch nicht Schluss, sondern er wagt den Neuanfang des Lebens. Er wagt es mitten in der Dunkelheit der Welt. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Gott ist mit uns. Immanuel. Amen.